SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer. Guten Tag.
Ça commence un peu au hasard dans une soirée qui s'éternise. Minuit passé, il fait tout noir. Les gens s'ambiancent et je reste assise. Ça descend toutes les bouteilles. On me propose encore un verre. Je suis à l'eau depuis la veille. Je préfère aller prendre l'air.
1974 veröffentlichte die spätere französische Nobelpreisträgerin Annie Ernaux ihren ersten Roman »Die leeren Schränke«. In einem harten Erzählton klingt da schon das große Thema an, das Ernaux später immer wieder beschäftigen wird. Der schwierige Aufstieg aus einfachen Verhältnissen in die bürgerlich-intellektuelle Welt. Jetzt erscheint das Debüt von Annie Ernaux endlich auch auf Deutsch. Außerdem ist Hilde Gunst von Mythenmetz wieder da. Der notorische Hypochonder und Abschweifer erzählt Neues aus dem fantastischen Reich Zamonien. Gleich mehr über den neuen Roman von Walter Mörs. Jetzt gleich geht's erstmal ins Hamburg der 50er Jahre. Dort macht der junge Uwe Timm eine Kürschnerlehre, entdeckt die Stadt, den Jazz und die Liebe zur Literatur. Alle meine Geister heißt Uwe Timms wunderbarer autobiografischer Roman, den wir Ihnen gleich vorstellen. Die Musik kommt heute aus Frankreich von der jungen Singer-Songwriterin Laurie Darmon. Femme Studio heißt ihr Album. Erinnern ist ein merkwürdiges Vergessen, sagt der Schriftsteller Uwe Timm, Jahrgang 1940, und macht klar, wie selektiv und subjektiv Erinnerung oft ist. In seinem Fall fördert die Erinnerungsarbeit jedoch echte Schätze zutage. Bekannt wurde er durch Romane wie »Die Entdeckung der Currywurst« und »Am Beispiel meines Bruders«. Jetzt erinnert sich Uwe Timm an seine Jugend in den 50er Jahren in Hamburg. Dort geht der 15-Jährige in die Kürschnerlehre, um eines Tages das Pelzgeschäft von seinem Vater zu übernehmen. Und ausgehend von dieser Kürschner-Werkstatt fächert Uwe Timm ein faszinierendes Panorama der deutschen Nachkriegsgesellschaft auf. Judith Heidkamp hat alle meine Geister gelesen und mit Uwe Timm gesprochen.
Ich hatte das Glück, in einem Sortierzimmer, wo man allein die Pelzstücke sortiert, da konnte ich für mich lesen. Und ich war verträumt und vergaß immer alles. Aber das war ein paradiesischer Zustand, im Sortierzimmer zu sitzen. Stücke zu sortieren, aber immer ein Buch dabei zu haben.
Sortieren ist Teil des Kürschner-Handwerks. Und der Kürschner-Lehrling Uwe Timm liebt diese Aufgabe, auch der Spielräume wegen, die sich da bieten. Ein ruhiges Tun, so schreibt er, das dem Tagträumen Raum ließ. Es ist kurz nach dem Krieg. Dass die Kürschnerei zum Beruf werden soll, ergibt sich aus dem väterlichen Pelzgeschäft, das später fast pleite gehen wird. Vom Schreiben ist der 15-16-jährige Timm noch weit entfernt. Von den Geschichten, die er später erzählen wird, nicht. Er muss alles aufgesogen haben. Die Begegnungen mit dem träumerischen Kürschnermeister Johnny Luck. Oder mit dem gut bezahlten Anarchisten Patkul zum Beispiel. Oder die Kundinnen, die Pelzträgerinnen, die nicht nur in ihre Mäntel, sondern auch in ihre Schicksale gehüllt waren. Alle hatten sie mit dem Krieg zu tun und dem Vorher, das ja noch nicht lange her war. Den Titel, sagt Uwe Timm im Gespräch, habe er gleich gewusst. Alle meine Geister.
Denn er bezeichnet ja Menschen, die mir begegnet sind, und die ich im Kopf habe und beschrieben habe, aber wie sie für mich von Bedeutung sind. Und zugleich sind es eben auch immer die Bücher, nicht? Und jeder, der ein Buch gelesen hat, hat seine eigene Form derjenigen, die beschrieben sind.
Die ziemlich chaotischen, wie er selbst sagt, Lektüren des Erwachsenwerdens sind zentral. Ben, Salinger, Dostojewski, Miller, schließlich Camus. Tim stellt seine Erinnerungen an die Leseerfahrung des Teenagers und jungen Mannes dem Wiederlesen wichtiger Texte heute gegenüber, destilliert ihre die ganze Biografie mittragende Wirkung heraus.
Jemand empfahl mir ein Buch und diese wirklich entscheidenden Bücher für mich, die kommen von ganz besonderen Menschen, also meinetwegen der Fänger im Rocken kam von einem jungen Kirschner, der aufmüpfig war und einfach gekündigt hatte.
Ich ging zum Hundestrand, wo keine Gebühren verlangt wurden, lag im Sand. So war das geschilderte Erträgliche in dem eingebundenen Buch »Der Idiot«. Gäbe es das Exemplar noch, könnte man auf den Seiten die eingetrockneten Tropfen der Ostsee sehen.
Das Wiederlesen bringt auch die Situation zurück. Es gibt ein paar wenige Stellen, da schwächelt die Erinnerung und ein Name lässt sich nicht fassen oder das Schicksal einer Person ist verflogen. Das schreibt der Autor dann auch so bedauernd. Diese eine Näherin, deren Name weg ist, nicht aber jener Abend mit dem gemeinsamen Warten auf die erste Schneeflocke. Egal, Chapeau vor dem phänomenalen Gedächtnis des 1940 Geborenen. Nie hat man den Eindruck, dass es um Renommieren und Name-Dropping geht. Die Einzelheiten gehören zur Sorgfalt und Genauigkeit. So wie schon damals, als das Kirschner-Handwerk zu erlernen war. Auch von dem ist in vielen Details die Rede, mit Liebe und Respekt gegenüber der erlernten und fast schon ausgestorbenen Kunst. Und mit den Skrupeln, die für uns heute selbstverständlich zum Thema Pelz gehören, die in eine Nachkriegs-Kirschner-Familie aber teils langsam, teils schockartig eindringen. Im Detail spiegelt sich Gesellschaftsgeschichte. An einem Montag steht mit weißer Farbe Mörder auf dem Schaufenster des Timmschen Pelzgeschäfts.
Die Mutter hat mit meiner Schwester die Farbe abgewaschen. Nach diesem Vorfall wollte sie sofort das Geschäft aufgeben und hatte das Glück, einen Kirschner zu finden, der auch noch 20.000 Mark für die Ablösung der Maschinen und der wenigen Felle und Mäntel zahlte. Allerdings ein Jahr darauf verschuldet das Geschäft aufgeben musste. So endeten das Kirschnergeschäft und der Mythos der Selbstständigkeit.
Alle meine Geister versammelt nicht Anekdoten, auch wenn es sich erstmal so anlässt. Es beschreibt das Entstehen eines Blicks auf die Welt. Der Uwe Timm, der später Erzähler und Akteur der 68er-Bewegung ist, derjenige, dessen unterstellter Anarchismus Buchhändler und Goethe-Institutsleiter beunruhigen wird, der das Skandalon des Kolonialismus in Morenga aufgreift, lange bevor es zum Salonthema wird. Der blickt hier mit offenen Augen in eine erschütterte Nachkriegsgesellschaft. In seinem berühmtesten Buch, Die Erfindung der Currywurst, wird diese Gesellschaft wiederzufinden sein. Noch ist er sehr schüchtern, beobachtend, zuvorkommend, zurückhaltend, über Jahre nur Cola trinkend, heißt es, während um mich herum ausgiebig Bier, Wein und Korn konsumiert wurden. Er rettet das überschuldete Familienunternehmen, rettet sich ins Lernen und in ein nachgeholtes Abitur, das ihm schließlich das Studieren, die Philosophie und das Schreiben öffnen wird. In »Alle meine Geister« führt er beide Zeiten zusammen, die mit dem Schriftstellerblick zurück, die mit dem ungewissen jungen Blick nach vorn.
Ich bin zu einer großen Höflichkeit erzogen worden, nicht? Aber die Höflichkeit findet da ihr Ende, wo man eigentlich widersprechen müsste, nicht? Und wo man da so gebremst wird, nicht? Das ist zum Beispiel etwas, wo ein junger Kirschner wie ein Vorbild war und mir dann auch noch den Fänger im Roggen gab. Und das ist diese Konstellation, die irgendwie beglückend ist, nicht?
Alle meine Geister ergibt, zusammen mit den anderen autobiografischen Büchern, so etwas wie den Bildungs- und Emanzipationsroman des Uwe Timm, der die nächsten Kreise ziehen kann, als wirklich anrührende Leseerfahrung.
Das sagt Judith Heidkamp über Alle meine Geister. Der neue Roman von Uwe Timm ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen.
C'est un studio dans l'est de Paris où assis au piano je chante avec Laurie. Nous échangeons des heures, des chansons, des douceurs. Je vois à son regard qu'elle admire mon art. Moi qui suis un simplet, j'aimerais bien lui prouver que parfois derrière l'homme se cache une bête en somme. Arracher ses vêtements, l'embrasser violemment qui s'éteint.
Man kann ja immer viel lernen, wenn von außen aufs eigene Land geblickt wird. Wie schaut man auf Deutschland, zum Beispiel aus Norwegen? Der norwegische Autor Erik Fosnes Hansen kennt Deutschland gut. Er hat 2 Jahre in Stuttgart studiert und eine große Affinität zur deutschen Kultur, vor allem Literatur. In diesem Sommer wurde er als erster Norweger überhaupt in die renommierte Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung aufgenommen. Und in Norwegen hat er diese Woche ein Buch veröffentlicht, in dem er Deutschland seinen norwegischen Landsleuten ein bisschen näher bringen will. Übersetzt heißt es Deutschland auf 200 Seiten. Eine Geschichte vieler Länder, die eins wurden. Wie schaut Erik Fosnes Hansen auf Deutschland? Ich hatte Gelegenheit, ihn in Oslo zu treffen. Erik Fosnes Hansen, Sie haben in Stuttgart studiert. Wie wurde Ihr Interesse an Deutschland überhaupt geweckt?
Eigentlich dadurch, dass ich dorthin gekommen bin. Denn Deutsch war mein schlechtestes Schulfach. Ich konnte, als ich nach Baden-Württemberg kam, wirklich kaum ein Wort Deutsch. Ich hatte die Vorstellung, Deutsch sei eine sehr harte, eine sehr unpoetische, eine sehr brutale Sprache. Aber als ich dann nach Deutschland gekommen bin, habe ich entdeckt, dass das war ja gar nicht der Fall, sondern Deutsch ist eine sehr schöne Sprache, eine poetische Sprache, eine präzise Sprache, eine sanfte Sprache, eine lyrische Sprache und eine überaus interessante Kultur und Literatur, so dass ich habe mich dann ziemlich schnell in die deutsche Sprache und die deutsche Kultur und das deutsche Dasein irgendwie einverliebt.
Ich weiß, dass die Deutschen sich sehr für Norwegen und die schöne Natur begeistern und interessieren. Aber wie ist das umgekehrt? Also Sie haben es mir schon gesagt, Sie sind sehr interessiert an Deutschland. Aber wie groß ist das Interesse insgesamt in Norwegen an Deutschland?
Erstaunlich klein, würde ich sagen. Natürlich sind viele Norweger zu Besuch gewesen, entweder in Norddeutschland oder in Berlin selbstverständlich. Da fahren auch heute noch viele Künstler hin. Aber so im Allgemeinen in Norwegen interessiert man sich viel mehr für amerikanische Verhältnisse irgendwie. Also das ist eigentlich ein bisschen erstaunlich, auch weil sprachlich sind ja die beiden Sprachen, unsere beiden Sprachen, Deutsch und Norwegisch, sind ja sehr eng verwandt. Und als Norweger hat man eigentlich ziemlich viel gratis, wenn man Deutsch studiert oder lernt. Und das Buch, das ich jetzt geschrieben habe für ein norwegisches Publikum, soll dann hoffentlich als ein Wegweiser oder ein Führer oder eine Einleitung wirken für ein interessiertes, aber ein bisschen unwissendes norwegisches Publikum zu Deutschland, zu der deutschen Geschichte und Kultur.
Was wollen Sie den Norwegern am besten vermitteln?
Dass Deutschland sehr kunterbunt ist und eine sehr bunte und abwechslungsreiche, sagen wir mal, Geschichte gehabt hat. Dass nicht alles negativ ist, dass nicht alles vom Totalitären oder von Diktatur oder von Unterdrückung und Krieg handelt, sondern dass es ja auch ein Land der Humanisten ist, ein Land von großen Dichtern, von bedeutender Kunst, von bedeutenden Denkern.
Viele Länder, die eines wurden, so heißt es im Untertitel Ihres Buches. Deutschland ist eine vergleichsweise junge Nation. Über Jahrhunderte war das Gebiet einfach sehr zerstückelt. Und es war bis 1989/90 ein geteiltes Land. Wie hat sich dieses zerstückelte Land, wie hat sich das aus Ihrer Sicht auf die deutsche Identität ausgewirkt?
Ich glaube, das ist die deutsche Identität. Also diese Vielfalt, geschichtlich, aber auch mental. Man beschäftigt sich ja sehr mit dem Begriff Heimat und dass es so viele lokale und regionale Traditionen gibt. Es ist ja immer noch 16 Länder. Es ist ja kein Einzelland, sondern es sind 16 Länder mit 16 Parlamenten und 16 Regierungen und so weiter. Als ich das erste Mal mit einer deutschen Familie auf der Autobahn unterwegs war, dann habe ich überhaupt nicht kapiert, was passiert jetzt. Die saßen da im Auto und riefen einander Ortsnamen zu. Wolfratshausen schrie einer, Köln schrie ein zweiter, Lübeck ein dritter. Und erst nach einer Weile hatte ich kapiert, dass das war also eine Art von Quiz. Sie guckten an die Autoschilder, an den anderen Autos auf der Autobahn und identifizierten, dass, ja, dass der kommt von daher und die kommt von daher und so weiter. Und das ist eigentlich ein Anzeichen für dieses extreme Lokalbewusstsein. Man kann einen Deutschen fragen, aus welchem Land kommen Sie? Und er antwortet, ich komme aus Baden-Württemberg.
Sie widmen den deutschen Dichtern von Goethe über Heine bis zu Thomas Mann auch einige Betrachtungen. Deutschland hat sich ja immer mehr über seine Kultur definiert als über eine Landkarte, oder?
Ich denke schon. Deutschland Als Wort gab es lange, aber es war eigentlich ein abstrakter Begriff. Und das Deutschland, das ich kenne und liebe, ist eigentlich auch das Deutschland der Ideen und das Deutschland der Kultur und Kunst. Und vor allem natürlich, weil ich selbst Schriftsteller bin, die deutsche Literatur. Und die deutsche Literatur ist ja überaus reich und überaus interessant. Und ich habe mich ja seit meinem 20. Lebensjahr dann ziemlich eng damit beschäftigt. Und naja, vielleicht sind auch meine eigenen Romane, die ich auf Norwegisch schreibe, und die werden dann übersetzt von wunderbaren Übersetzern, aber die sind vielleicht auch ein bisschen geprägt von der deutschen literarischen Tradition. Nehme ich an, das ist schwierig selbst zu beurteilen. Aber ich komme mich in Deutschland ziemlich wie zu Hause vor, jedenfalls teilweise. Nicht in einem ganz fremden Land, sondern wie in einem halbfremden Land.
Es geht viel um die bewegte deutsche Geschichte in dem Buch. Aber es gibt auch so viele kleine Alltagsbeobachtungen, die ich sehr schön finde. Da geht es unter anderem auch um die vielbeschworene deutsche Pünktlichkeit. Ja. Wie nehmen Sie das als Norweger wahr?
Das ist kein Mythos. Die Deutschen sind immer nicht nur sehr pünktlich, sondern überpünktlich. In Norwegen ist es geradezu unhöflich, pünktlich zu kommen. Wenn man jemanden zu sich um 7 Uhr einlädt, dann wird erwartet, er kommt 7:10. Weil um 7 Uhr steht man noch in der Küche und es ist alles noch nicht ganz fertig. In Deutschland hingegen kommt man 7:05. Ich hatte längere Zeit in Deutschland gewohnt, ehe ich es verstand, dass auch wenn ich pünktlich um 7 Uhr da stand, guckte man diskret auf die Uhr. Weil ich wusste nicht, dass 5 Minuten vor der Zeit ist des Deutschen Pünktlichkeit.
Mit einem Klischee über die Deutschen räumen Sie im Buch auf, nämlich, dass die so gehorsam sind und gut im Gleichschritt gehen können. Sie erleben die Deutschen ganz anders.
Ja, also es gibt wohl nirgendwo sonst, in Westeuropa jedenfalls, wo so gern diskutiert und so lebhaft diskutiert wird und wo man natürlich auch gegen alles Mögliche protestiert und sich weigert. Man nehme zum Beispiel die Volkszählung, damals von, war das 1982 oder so, und die wurde jedenfalls mit 10 Jahren verzögert, weil die Deutschen haben so viel protestiert und dagegen sich gewehrt, gezählt zu werden, was man natürlich aus geschichtlichen Gründen auch gut verstehen kann. Das ist doch gesund, das ist ein Anzeichen der Gesundheit der deutschen Gesellschaft, dass man eher skeptisch ist gegenüber den Behörden und gegenüber die Machthaber. In Skandinavien, in Norwegen, in ganz Skandinavien haben wir ein enormes Vertrauen an den Staat und an die Behörden, dass sie wollen uns nur wohl und wir sind überhaupt nicht skeptisch dagegen. In Deutschland ist das doch anders und das finde ich gesund. Es ist ein bisschen überskeptisch vielleicht, aber ich denke eher überskeptisch als ganz unskeptisch.
Deutschland, so nehmen das viele gerade wahr, befindet sich in einem krisenhaften Zustand. Da sind Nachwirkungen der Corona-Pandemie, da sind große wirtschaftliche Probleme. Die rechte AfD gewinnt immer mehr an Zustimmung. Wie beobachten Sie Deutschland gerade zurzeit?
Naja, also es gab ja in der deutschen Geschichte so viele Krisen. Und ich denke, das gehört auch zur deutschen Identität, Krisen zu überwinden und weiterzugehen. Was für mich sehr besorgend ist, ist eigentlich das mit der AfD. Dass diese ganze Geschichte, die vor einem Jahr entdeckt wurde mit diesen Reichsbürgern, die Staatsputsch begehen wollten, was denen wahrscheinlich nicht gelungen wäre, aber immerhin, das war ziemlich seriöse Pläne. Und dass das überhaupt keine Auswirkungen gehabt hat auf die Meinungsumfragen, das finde ich beunruhigend.
Vielen Dank, Erik Fosnes-Hansen.
Bitte sehr.
Sein Buch Tyskland på 200 sider, Deutschland auf 200 Seiten, ist gerade in Norwegen erschienen. Und ich sprach mit dem norwegischen Schriftsteller über seinen Blick auf Deutschland. Erik Fosnes-Hansens Romane sind ins Deutsche übersetzt. Besonders empfehle ich Choral am Ende der Reise, Ein Hummerleben und Zum rosa Hahn. Alle erschienen bei Kiepenheuer und Witsch.
Studio Femme. Femme Studio, 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 Homme Studio, Homme Femme, Femme Studio, 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 Caresse, caresse, piano, juste le piano, moi un soir, enferma, superstar, lâché, clé, embrassé.
Ouais, mais je caresse juste le piano. L'ennui chez moi, un soir, on fait ma superstar. Lâcher les clés, les porter, emporter, l'embrasser. Je regarde ses fesses.
SWR 2, das Lesenswert-Magazin mit Musik der Französin Laurie Darmon. Eine Trance-Klasse nennt sie sich, eine, die die soziale Klasse gewechselt hat, und zwar nach oben. Die französische Schriftstellerin Annie Ernaux kam 1940 in bescheidensten Verhältnissen in der Normandie zur Welt. Es folgte ein Aufstieg der exzellenten Schülerin in die gebildete Bourgeoisie von Paris. Inzwischen hat Annie Ernaux den Literaturnobelpreis erhalten, wird weltweit für ihre autofiktionalen Bücher gefeiert. Die Scham der kleinbürgerlichen Herkunft, die ist sie trotzdem nie losgeworden. Auch davon erzählen ihre Texte. Die leeren Schränke, so heißt Annie Ernaux's Debüt aus dem Jahr 1974, das jetzt auch in deutscher Übersetzung vorliegt. Susanne von Schenk hat es gelesen.
Annie Ernaux war 34 Jahre alt und noch als Lehrerin tätig, als ihr Erstling Les Armoires Vides, die leeren Schränke, in Frankreich beim renommierten Verlag Gallimard erschien. Wie ihr gesamtes Werk ist auch dieser Roman weitgehend autobiografisch geprägt, wenn auch mit fiktionalen Elementen durchsetzt. Denise Lesure, die Protagonistin und Ich-Erzählerin, ist Anfang 20 und liegt in ihrem Wohnheimzimmer. Das, was Annie Ernaux später in Das Ereignis im Detail schildert, eine Abtreibung, hat die junge Literaturstudentin gerade durchlitten. Ungewollt schwanger geworden von einem Studenten, der sie sitzen gelassen hat, hat sie eine Engelmacherin aufgesucht. Nun liegt sie unter Qualen im Bett und wartet darauf, dass der Fötus abgeht. Die Geschichte spielt Anfang der 1960er Jahre, als auf Abtreibungen in Frankreich eine Gefängnisstrafe stand. Erst 1975 wurden sie durch La Loi Veil, das Gesetz der damaligen französischen Gesundheitsministerin und späteren Präsidentin des Europaparlaments, Simone Veil, legalisiert. Für Denise Lesure ist diese Schwangerschaft gleichbedeutend mit sozialem Scheitern. In einem durchlaufenden, monologischen Fließtext, in dem sie zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her springt, erzählt sie ihre Geschichte. Sie wächst in bescheidenen Verhältnissen auf, anfangs glücklich zwischen dem Laden und der Kneipe, die ihre Eltern betreiben, dem Plumpsklo auf dem Hof, der kleinen Straße im Vorort, in dem vor allem Arbeiter und Bauern leben. Die Mutter möchte, dass es Denise einmal besser geht, und da sie eine brillante Schülerin ist, rackern sich die Eltern ab, um sie auf eine Privatschule zu schicken. Der Abgrund, der sich zwischen ihrer Herkunft und der bürgerlichen Welt auftut, verstärkt sich, je älter Denise wird.
Es wird mir nie gelingen, genug Abschlüsse anzuhäufen, um den ganzen Scheiß zu übertünchen. Meine Familie, die grölenden Säufer, die dumme Trine, die ich gewesen bin, mit ihrer vulgären Art der Ausdrucksweise. Ich werde es nie schaffen, durch Bildung und bestandene Prüfungen das Mädchen, das ich vor 5 Jahren oder 6 Monaten war, auszuradieren. Die Tochter der Lesure. Ich werde immer auf mich selbst herabblicken.
In keinem von Annie Ernaux's Büchern werden der soziale Aufstieg und die Entfremdung von der eigenen Herkunft drastischer geschildert als in diesem ersten Roman. Schonungslos und verletzlich gleichermaßen spürt Annie Ernaux der Problematik des Wechsels von einer gesellschaftlichen Klasse in eine andere nach und zugleich auch der brutalen Entfremdung von Eltern und Kind, die damit für ihre Protagonistin einhergeht. Annie Ernaux hat immer wieder betont, dass auch sie eine Trans-Klasse, ein Klassenflüchtling ist und eigentlich nirgendwo dazugehört.
Mes grands-parents y travaillaient la terre des autres et mes parents étaient ouvriers.
Meine Großeltern waren Landarbeiter, meine Eltern Arbeiter und ich die Erste, die studierte. Ich bin also so etwas wie ein Klassenflüchtling. Ich bin von einer Welt in die andere gewechselt, die Welt der Beherrschten, die ich verlassen habe, in die, in der ich aufgenommen wurde. Ich bin aber weder in der einen noch in der anderen zu Hause. So werfe ich einen Blick auf die Welt, aus der ich stamme, und auf die, in der ich jetzt lebe. Es ist eine Art natürliche Soziologie.
Form und Inhalt von Die leeren Schränke lassen an einen Bildungsroman denken, der aber vor allem ein Verbildungsroman ist. Viele Figuren und Themen, die Lesern von Annie Ernaux's Werk bekannt sind, hat die Autorin bereits in Die leeren Schränke angelegt. Die Mutter, der sich später in Eine Frau ein Denkmal setzt. Der Vater, über den sie in Der Platz schreibt, die soziale Scham, die Abtreibung. Und das Zerrissensein zwischen den gesellschaftlichen Klassen, das Hauptthema der Autorin, das sie in diesem Erstling in einer schneidend vulgären Sprache schildert. Erst später wird sie zu dem nüchtern sachlichen Ton finden, den wir kennen. Gnadenlos blickt sie auf Armut, auf Betrunkene, den Schmutz, als könnte sie sich niemals davon befreien. Ein Schlüsselroman für das Verständnis von Annie Ernaux's Werk, hart, aber absolut lesenswert.
Klare Empfehlung von Susanne von Schenk. Die leeren Schränke, das Debüt der französischen Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux, erscheint morgen bei Surkamp. Hildegunst von Mythenmetz kennen wir als hypochondrischen und sehr mitteilsamen Lindwurm. Seine Geschichten aus Zamonien sind bevölkert von den seltsamsten Wesen.
Schaurige Wolkenspinnen, gefräßige Belfigatoren, bizarre Naturphänomene und der gefährlichste Dämon aus der Tiefe des Zamonischen Meeres. Das sagenumwobene Quaquapper.
Die Insel der 1000 Leuchttürme, so heißt der neue Roman von Walter Mörs, erzählt von seinem Alter Ego Hildegunst von Mythenmetz, dem berühmtesten Schriftsteller Zamoniens. Diesmal ist Hildegunst zur Kur, um sich unter anderem von seiner Bücherstauballergie zu erholen. Und weil er immer erzählen muss, schickt er einen Reisebericht von der erholsamen Insel, die sehr an eine echte deutsche Insel in der Nordsee erinnert. Danny Marquez stellt das Buch vor.
Hildegunst von Mythenmetz ist wieder da. Diesmal verschlägt es die literarische Legende des Kontinents Zamonien auf die Insel Eidernorn, auch bekannt als die Insel der 1000 Leuchttürme. Eine Art Kuraufenthalt. Es ist eine Insel voller hochinteressanter Wesen. In Briefen an Freund Hachmet beschreibt Hildegunst zum Beispiel Humdudeln. Die breiten sich nämlich in seinem Zimmer aus.
Ich habe momentan auch keine Ahnung, welches Humdudel die Mutter und welches der Vater ist. Auch nicht, welche der Jungen Weibchen oder Männchen sind. Um wenigstens ein bisschen System ins Chaos zu bringen, habe ich die kleinen Junghum, Jungdumm und Jungdudel getauft. Die Eltern nenne ich Papa Hum und Mama Dudel. Aber ich brauche mich nur umzudrehen, dann weiß ich schon nicht mehr, welches Kind welchen Namen trägt und wer Mutter und wer Vater ist.
Und das ist im Grunde das ganze Buch. Hildegunst schreibt Briefe an Hachmet und beschreibt, was er auf der Insel Eidernorn so entdeckt. Es hat die Anmutung eines Reiseberichts und das ist kein Zufall, schreibt Walter Mörs. Schreibt, denn persönliche Interviews gibt er nicht. Über den Verlag lässt er sich aber Fragen schicken. Der Verlag versichert, dass die Antworten von Walter Mörs kommen. Zur Frage, ob Reiseerfahrungen beim Schreiben eine Rolle gespielt gespielt haben, antwortet Mörs.
Es ist tatsächlich so, dass ich als Kind im zarten Alter von 5 Jahren zu einer langen Asthma-Kur auf eine Insel verschickt worden bin. Diese traumatische Erfahrung habe ich neben vielen anderen Dingen in diesem Roman verarbeitet. Der Name der Insel im Buch Eidernorn ist ein Anagramm des echten Inselnamens. Und die Karte im Buch besitzt ihre Küstenlinie.
Er müsste Norderney meinen. 1000 Leuchttürme, dafür ist die Insel zwar bekannt, es sind aber nur 111. Alle verschieden. Beim Auskundschaften trifft Hildegunst auf andere, die noch bekannter sind als er.
Das war niemand anderer als Gryphius von Odenhobler, der berühmteste klassische Schriftsteller Zamoniens. Odenhobler, der legendäre Verfasser des Romans Ritter Hempel, des größten Klassikers der Lindwurmfeste-Dichtung.
Fans dürften ihre Freude haben an vielen Querverweisen in die Zamonien-Mythologie, die Walter Mörs geschaffen hat. Immer wieder gibt es auch Fußnoten, die auf andere Bücher der Reihe verweisen. Als klassische Fortsetzung würde er es nicht bezeichnen, schreibt Mörs.
Auch wenn die Zamonien-Welt aufgrund gewisser wiederkehrender Figuren und Motive nach einer Romanserie aussieht, wage ich zu behaupten, dass es keine im herkömmlichen Sinne ist. Meine wichtigste Motivation für jedes Buch ist immer, dass ich daran etwas vollkommen Neues entfaltet.
Der Kreativität sind auch im neuen Roman keine Grenzen gesetzt. Und doch, dieses Buch dürfte nichts für jeden sein. So schön die Beschreibungen von Humdudeln, Leuchttürmen oder eiderdornischen Speisemenüs sind, dem ein oder anderen dürfte das als reine sprachliche Spielerei vorkommen. Für die Fans wiederum dürfte es große Kunst sein. Der Ton ist durchweg amüsant.
Der Tag fing jedenfalls großartig an. Ich hatte noch nichts gegessen, aber wahrscheinlich schon eine erhebliche Menge Blut verloren. Ich fühlte mich schwach, verletzlich und zum Kotzen. In meinem Schädel rotierten existenzielle Fragen nach dem Sinn des Daseins. Meine Nerven lagen blank und in meinen Nasenlöchern steckten blutige Wattestöpsel. Dennoch, dies war der historische Moment, in dem ich meinen ersten Eidernorner Leuchtturm erblickte.
Das ganze Buch läuft auf einen ziemlich spektakulären Höhepunkt am Ende hinaus. Die 650 Seiten sind, je nachdem, ob man diesen Stil nun liebt oder nicht, sehr lang oder sehr kurzweilig. Auf die Frage, ob er nicht manchmal geneigt sei, sich zu erkennen zu geben, wenn er Menschen mit seinen Büchern in der Öffentlichkeit sieht, antwortet Walter Mörs.
Zu riskant. Es könnte ja sein, dass Ihnen das Buch nicht gefällt und Sie die Gelegenheit ergreifen, Ihr Geld zurückzuverlangen.
Na, so weit soll's nicht kommen. Die Insel der 1000 Leuchttürme heißt der neue Zamonien-Roman von Walter Mörs, erschienen bei Penguin. Danny Marquez hat ihn vorgestellt.
Stéphanie, Stéphanie, sont beaux. Et même s'ils ne disent pas un mot, je les aime bien. Stéphanie, Stéphanie, sont beaux, beaux. Et même s'ils en font toujours trop, je les aime bien. Stéphanie, Stéphanie, écrivent. Et même si je ne lis pas leurs livres, je les aime bien. Stéphane et Stéphanie sont mes amis. Et depuis que je suis seule au lit, ils m'aiment bien.
Sommerferien sind zu Ende, aber man könnte eigentlich schon wieder reisen, oder? Dann machen wir das doch. Und zwar geht es nach Island. das ja auch noch ein ausgewiesenes Literaturland ist. Dort wird nämlich außergewöhnlich viel geschrieben und gelesen. Der Schriftsteller Hallgrímur Helgason hat mal gesagt, jeder zweite Isländer will Dichter sein. Und jeder will zumindest Romanfigur sein. Das wundert einen kaum, wenn man sieht, welche großartigen Abenteuer, Götter- und Heldengeschichten speziell im isländischen Hochland spielen. Und damit sind wir auch schon bei der Edda aus dem 13. Jahrhundert. Das ist die wichtigste Quelle für altnordische Mythologie. Der hammerschwingende Thor kommt drin vor, der listige Loki und natürlich der einäugige Göttervater Odin. Die Figuren der Edda sind mittlerweile Stoff für Opern, Comics, Kinofilme und Streaming-Serien geworden. Das Tolle ist, die Landschaft in Island sieht immer noch so aus, als würde da gleich ein Gott durch den Nebel auftauchen. Und man kann sich mit kundigen Begleitern auf die Spuren der Edda begeben. Wolfgang Hörner, Leiter des Galliani Verlags in Berlin. Der hat das gerade getan. Guten Tag, Wolfgang Hörner.
Hallo. Ja, war großartig.
Was macht denn erstmal so den großen Reiz der Edda aus?
Den großen Reiz dieser ganzen isländischen Literatur macht aus. Es ist eigentlich die früheste Literatur, die man überhaupt hat, die isländischen Sagas, Romane im 13. Jahrhundert. Und zeitgleich entsteht die Edda von einem Autor, Snorri Sturluson, niedergeschrieben, aber er verwendet vielfältige Überlieferungen wohl in derselben Zeit wie die Sagas. Und diese Sagas, die haben sehr konkrete Orte auf Island. Die sind angesiedelt an bestimmten Wasserfällen, auf bestimmten Höfen, die da heute noch stehen. Und deshalb hatte jemand die Idee, dass in der Edda ja auch bestimmte Orte vorkommen könnten, die heute noch in Island stehen. Und da bin ich hingefahren, um mal zu gucken, wie es damit steht. Und die Edda ist die Quelle, die wir über die germanische, nicht nur isländische, sondern germanische Götterwelt haben.
Und das Tolle ist, wie gesagt, dass man an diese Orte reisen kann. Wie kommt man da überhaupt hin? Also ganz praktisch.
Ganz einfach ist es nicht, aber auch eigentlich gar nicht so kompliziert. Man nimmt einen Flug nach Reykjavik, nach Island. Von dort geht es dann mit einem entweder Auto, wenn man sehr geduldig ist und viel Zeit hat und eine ganz tolle Reise machen will, oder mit einem Inlandsflug weiter auf den nächsten, einzigen weiteren Inlandsflugplatz nach Akureyri. Da mietet man dann ein Auto und fährt an den Mjöllvatnsee, den Mückensee. Und da wird es schon so ein bisschen ungewöhnlich, denn der heißt nicht nur so. Das sind einfach Unmengen von Fliegen, also nicht Stechmücken, sondern Fliegen. Aber so viele, dass man sich am besten so ein kleines Netz über den Kopf hängt. Und von dort aus eigentlich ganz einfach, heutzutage, früher großes Abenteuer, heutzutage relativ einfach, gibt es einmal täglich eine Art von Busfahrt in Regionen, die man mit einem normalen Auto nicht befahren kann. Das ist natürlich ein speziell ausgebauter Vierradbus. Ein bisschen abenteuerlich ist es.
Welche besonderen Edda-Orte haben Sie denn jetzt dort besucht?
Diese Busfahrt ist sozusagen ein Zentralstück, weil Walter Hansen, ein deutscher Journalist und Forscher, und der hat die Theorie aufgestellt, dass man im isländischen Hochland tatsächlich die Götterburg sehen könnte mit dem Odin-Sitz drauf, Asgard mit dem Sitz des Odin. Und tatsächlich beherrscht ein riesiger Berg diese ganze Hochlandgeschichte. Ich spreche ihn sicher falsch aus. Herðubreiðr, der mächtige Buckelberg, von den Isländern jedes Jahr zum schönsten Berg Island gekürt. Und auf den fährt man die ganze Zeit zu. Hansen kommt drauf, dass das Asgard sein könnte, weil der tatsächlich in seinem Gestein sozusagen so eine Art Vulkanglas verschmolzen hat. Angeblich leuchtet er, wie in der Edda gesagt, zu bestimmten Tageszeiten bei bestimmten Sonnenwinkel wie Glas. Ich konnte es nicht sehen, muss ich gestehen. Aber was ich sehen konnte, ist natürlich der Odinsitz, denn es ist ein Tafelvulkan. Und obendrauf sitzt tatsächlich wie so ein Sitz nochmal ein kleiner Vulkankegel. Und in der Edda heißt es natürlich, dass Odin da sitzt und die ganze Welt überschaut. Und das kann man sich sehr gut vorstellen. Und dann gibt es, was ganz entzückend ist, tatsächlich, man fährt durch unglaubliche Vulkanlandschaften. durch Wüsten, das nennt sich Missetäterwüste, diese ganze Ecke, mit verschiedensten Arten von vulkanischem Gestein. Mal sind es so feste Platten, die wie riesige Schildkröten Panzer übereinander liegen. Mal ist es wie eine staubige Geröllwüste. Ganz am Ende ist es alles Bimsstein mit schwarzen Schlacken drin und so. Man fährt also durch eine Mondlandschaft. Und dann kommt plötzlich am Fuße dieses Berges, das Hansen als Asgard erkannt zu haben glaubte, so eine kleine, wie eine Oase, wo ein Fluss durchfließt, der kleine Seen bildet und kleine Rinnsale und kleine Wasserfällchen sprudeln, sich da ergießen, da wird es plötzlich grün. Und da meint er, naja, das war dann doch aber Idafeld, wo es von uns heißt, am Fuße von Asgard liege sozusagen das Idafeld, das heißt Herdubreidalinda, also sozusagen die kleine Oase am Flusse des Herdubreid, kann man sich sehr gut vorstellen. Und laut der Edda gibt es einen riesigen Kampf der Götter gegen die Riesen, den die Götter verlieren. Die ganze Welt geht unter einem riesigen Weltenbrand, wird aber erneuert. Und zwei Menschen, so ein bisschen wie in der Paradieserzählung, stehen am Anfang einer neuen Welt. Das ist alles heidnischer Götterglaube, aber Sturluson selber war ja auch schon Christ. Bis heute weiß man nicht genau, wie die Anteile verteilt sind, wie viel er da reingebaut hat an christlichem Glauben und Ähnliches.
Das klingt toll, das klingt nach einer unglaublich literarischen Landschaft und ich glaube, man möchte Walter Hansen sehr gerne glauben, dass das alles so in der Edda steht, wie es da war, oder? Auch wenn es doch Spekulation bleibt.
Einen Beweis gibt es natürlich nicht. Man kann sich das gut vorstellen. Wir waren dann auch am Tag danach, haben wir weitere Orte aufgesucht. Er glaubt da tatsächlich in einem riesigen Tafelvulkan am Bywattensee die Waberlohe erkannt zu haben, berühmt durch die Adaption von Richard Wagner. Das kann man sich vorstellen, ist aber halt ein Vulkan und kein Flammenberg. Wenn man jetzt das Lineal anlegt an den Berg, von dem aus ein Gott da seine Geliebte erspäht haben soll, in der Waberlohe, dann passt es nicht ganz. Sehr fantasieanregend alles, Beweise gibt es nicht, wird aber jede Reise sehr bereichern, wenn man sie denn tut.
Vielen Dank, Wolfgang Hörner. Er berichtete von seiner Reise nach Island auf den Spuren der Edda, der großen nordischen Textsammlung aus dem 13. Jahrhundert. Die Edda selbst gibt es in vielen Editionen zu kaufen und Island-Reisenden sei noch der Reiseführer Island-Lieblingsorte von Arthur Bollason empfohlen, der im Inselverlag erschienen ist.
Je me souviens des matins doux, amer, où tu mettais tes deux genoux à terre. C'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était la vie qui venait me pénétrer par ici. Je me souviens des nuits au bord de la mer. On explorait nos corps, on s'envoyait en l'air. C'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était la vie qui venait nous pénétrer par ici aussi. Je me souviens de la lumière rouge et de ta colère. J'avais pas respecté les consignes, quelle misère. Tu m'as donné la dose pour que j'apprenne la leçon. Mais mon bassin ose, sa mère est une autre punition. Je me souviens nos hanches endormies, fatiguées, épuisées, vidées par un va et vient délurer. J'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore. Pourquoi t'as tout repris? T'aurais pu au moins laisser ton corps. Qui s'explose sur ma chair. C'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était la vie qui venait me pénétrer par ici. Je me souviens des interdits sur tes lèvres. Ne ferme pas les yeux, j'ai dit, ou je te crève. C'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était la vie qui venait nous pénétrer par ici aussi. Je me souviens de ton sommeil. Qu'il fallait pour que tu t'étales. Sa Majesté l'Empereur a eu son dû
Wer regelmäßig Podcasts hört und das Fernsehen einschaltet, der kommt inzwischen an Sophie Passmann nicht mehr vorbei. Sie hat als Comedian für verschiedene Sendungen im Privatfernsehen gearbeitet. Sie moderiert eine Buchsendung, schreibt für Zeitungen und sie ist Autorin einiger popfeministischer Bestseller, darunter Alte weiße Männer aus dem Jahr 2019. In ihrem neuesten Buch befasst sich Sophie Passmann mit sogenannten Pick-Me-Girls. Das ist ein gerade vor allem auf TikTok kursierender Modebegriff, der Mädchen oder Frauen beschreibt, die sich auf Kosten anderer Frauen bei Männern beliebt machen und deren Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen, meistens durch die Abwertung anderer Frauen. Auch sich selbst outet Sophie Passmann als Pick-Me-Girl. Nina Wolf hat das Buch gelesen.
Sophie Passmann beginnt ihr Buch mit einem ehrgeizigen Versprechen.
Ich schreibe dieses Buch jetzt, weil ich glaube, dass ich jungen Frauen mit ein paar Dingen in diesem Buch das Leben leichter machen kann. Das hier ist kein Teenager-Selbsthilfebuch. Es ist auch kein feministisches Kampfwerk. Und erst recht, um Gottes Willen, keine Autobiografie. Das ist das Buch, das ich mit 14 gebraucht hätte.
Sophie Passmann widmet sich dem Phänomen Pick-Me-Girls, also Frauen, die stereotyp weibliches Verhalten ablehnen, um Männern zu gefallen. Dieses Pick-Me-Girl stecke in jeder Frau, erklärt sie.
Ich glaube, dass alle Frauen, die im Patriarchat groß werden, Pick-Me-Girls sind. Manchmal. Oder früher. Zwischendurch. Als Ausnahme. Oder nur bei einem Mann in ihrem Leben.
Diese These formuliert Passmann mit einem Anspruch auf Allgemeingültigkeit, der den Ton für die folgenden Seiten vorgibt. Sophie Passmann erklärt sich schon in der Einleitung zur Stellvertreterin von nicht weniger als allen Frauen. Und schon sind wir mittendrin im Passmannschen Geschlechterkampf. Für diesen ist sie auch bekannt. Sophie Passmann ist so etwas wie eine berufliche Popfeministin, moderiert Fernseh-Talkshows und performt auf Privatsendern, der Formate wie Germany's Next Topmodel oder Beauty and the Nerd im Programm hat. Mit komplett Gänsehaut schrieb sie eine Persiflage auf ihre Generation, die Millennials. Im Buch »Alte weiße Männer« spricht sie mit eben diesen alten weißen Männern. Das Geschäftsmodell »Gut verdauliche Feministin« hat sie perfektioniert. In Pick-Me-Girls geht es auch um Feminismus, um den männlichen Blick und um das, was Frau tut, um Männern zu gefallen. Untersuchungsgegenstand ist die Autorin selbst, denn Pick-Me-Girls will ein persönliches Buch sein. Ein Buch, in dem die 29-jährige Passmann ihr Frausein, ihr Frauwerden, ihre Kindheit und Jugend untersucht, warum und wie sie zur Frau wurde, die sie heute ist.
Mein Frauwerden war dadurch geprägt, dass ich ein weißes Cis-Mädchen war. Aber die Tatsache, dass ich ein Pick-Me-Girl war, hatte auch damit zu tun, dass ich ein unglückliches Mädchen war, ein psychisch krankes Mädchen, ein hochintelligentes Mädchen, ein dickes Mädchen.
Sophie Passmann erzählt von ihrer Essstörung. Sie erzählt von Diäten und von Werten, die ihr 2000er Jahre Teenie-Filme vermittelten. Sie schreibt über Beziehungen und von Männern, die sie wegen ihrer Figur abwerteten. Es ist die Geschichte einer Frau, die ihren Wert an ihrem Körper und ihrer Attraktivität bemisst.
Ich unterstelle anderen, viel über meinen Körper nachzudenken, weil ich es tue. Selbst wenn es nur die Gedanken daran sind, dass heute alles nicht mehr so schlimm ist wie früher. Ich habe Angst, dass Leute das über meinen Körper denken, was ich früher auch über ihn gedacht habe. Ich habe Angst vor dem Schweigen und ich habe Angst vor dem Gerede. Ich habe Angst, darüber nachzudenken, was ich mit meiner Energie alles hätte anstellen können, wenn ich mehr Langeweile in meinem Leben gehabt hätte.
Sophie Passmann erzählt auch die Geschichte einer zutiefst unsicheren Frau. Und aus dieser gewinnt die Autorin streitbare Erkenntnisse. Als Verfechterin von Botox und Lipfillern versucht sie Schönheitseingriffen eine feministische Deutung zu geben.
Ich hatte noch nie größere Angst davor, dass Leute etwas Falsches über mich denken, weil ich mir Dinge unter die Haut spritzen lasse. Es war eher für mein Umfeld eine Reise. Bei Männern führte sie von Amüsement über die offen formulierte Sorge, es nicht zu übertreiben, bis hin zu aggressiver Gleichgültigkeit. Bei Frauen begann selbige ausnahmslos mit Skepsis und endete mit der Frage nach dem Kontakt zu meiner Schönheitsärztin. Solche Praxen sind einer dieser Orte, wo man dafür bezahlt, bewiesen zu bekommen, dass man genau ist wie andere Frauen.
Es sind provokante Statements, die Passmann in Pick-Me-Girls präsentiert. Ob sich Passmanns Schilderungen so wie im Verlagspressetext als stellvertretendes Frauenleben lesen lassen, ist zu bezweifeln. In erster Linie ist Pick-Me-Girls nämlich ein stark ich-zentriertes Buch. Jedes einzelne Kapitel beginnt mit einer Variation aus »als ich«, »wenn ich«, »ich habe« oder »ich war«. Ein Buch von Sophie Passmann über Sophie Passmann. Die verklausulierten Sätze und die wirre Erzählstruktur nehmen Pygmy Girls die Schlagkraft. Von der Jugend in die Kindheit, von Passmanns Erfahrungen mit Shitstorms wieder in die Kindheit, Medien, Karriere, Schönheitsklinik. Sophie Passmann springt in Zeit und Diskursen hin und her. Allgemeingültiger hätte Pygmy Girls sicher werden können, hätte der Text weniger formale Schwächen. Auch mehr theoretischer Überbau hätte dem Text gut getan. Parat hätte Sophie Passmann diesen sicher gehabt. Denn Namen wie Simone de Beauvoir oder Virginie Despentes tauchen zwar im Text auf, verschwinden allerdings gleich wieder. Pygmy Girls liest sich wie die Rechtfertigung einer Frau, die in der Öffentlichkeit steht. Es hätte ein ehrliches Buch werden können, über ihre Rolle in der Medienwelt, über ihre Vorbildfunktion. Stattdessen ist Pygmy Girls das Buch eines Medienprofis. Und eine traurige Geschichte über eine Frau, der man wünscht, über ihr schwieriges Verhältnis zu ihrem Körper hinwegzukommen. Und die man dafür bedauern kann. Kein Pygmy Girl, eher ein Pity Me Girl.
Pity Me statt Pygmy. Nina Wolf war das über Pygmy Girls. Das neue Buch von Sophie Passmann. Erschienen ist es bei Kiepenheuer und Witsch.
J'avais pas envie que tu viennes. Non, 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 non. Tu me vois dans un état pareil.
Und das war's vom Lesenswert-Magazin auf SWR 2. Zum Schluss noch ein Hinweis. Ab morgen gibt es einen neuen Roman bei Fortsetzung folgt. Täglich ab 15.30 Uhr im Radio und natürlich auch online auf swr2.de. Wie die einarmige Schwester das Haus fegt, heißt der Roman von Shiri Jones, 2022 ausgezeichnet mit dem Deutschen Krimi-Preis. Shiri Jones lebt als Anwältin auf Barbados und erzählt von der dunklen Seite des Inselparadieses in der Karibik, wo Reichtum und Armut hart aufeinanderprallen. Ab morgen 26 Folgen in Fortsetzung folgt, gelesen von Stembile Menk. Alle Titel dieser Sendung können Sie im Netz nochmal nachschauen unter swr2.de auf den Seiten der Literatur. Dort und in der SWR2-App können Sie unsere Sendung auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von der französischen Singer-Songwriterin Laurie Darmon und dem Album Femme Studio. Und hier im Studio war Anja Höfer. Lesen Sie wohl.